Lisa Ittner hat sich ein gigantisches Ziel gesetzt. Sie ist davon überzeugt, dass Autos per Abo die Zukunft der Mobilität sind. Sie will die Branche transformieren, um Unternehmen nachhaltiger und wirtschaftlicher zu gestalten. Mit Vibe Moves You bietet sie ein Abo-Modell für Elektroautos und verfolgt das Motto Nutzen statt Besitzen. Wir sprechen darüber, wie Lisa ihr Team für diese Aufgabe zusammengestellt hat und welche Werte ihr dabei extrem wichtig sind. Willkommen bei Leaders of Transformation, ein Podcast von Business Gladiators. Ich bin Alexander Zauner. Los geht's!
Lisa, ist mir eine große Ehre. Schön, dass du da bist. Ein Riesenglück, dass du dir Zeit nimmst, bei uns dabei zu sein. Start vielleicht gleich rein. Erzähl, wo kommst du her? Was machst du gerade? Wo bist du dran?
Hey, danke für die Einladung. Es ist mir übrigens auch eine echte Ehre. Ich bin aus Wien. Ich bin in Wien geboren. Bin einer der Mitgründer von Vibe. Vibe Moves You. Elektroauto im Abo. An dem sind wir tatsächlich voll dran und machen das rund um die Uhr aus der Unternehmersicht und nebenbei noch Familie natürlich als junge Mutter.
Wie ist die Idee entstanden und wann hast du es wirklich tatsächlich als Firma begonnen zu tun?
Also eigentlich tatsächlich 2 Jahre noch vor der Gründung, also so eigentlich sogar 2016, 17. Mhm. Wir haben gegründet 2019. Da hat alles angefangen mit den ersten Sparring-Gesprächen mit Mobilitätsexperten. Da waren Leute, die uns bis heute intensiv begleiten und auch voll mit an Bord sind, ist der Christian Clerici, der Daniel Hammerl, und aber auch unser IT-Brain, der Michi Weber. Und ich war damals auch in einer Plattform, die Autos schon online verkauft hat. Und habe dann über einen Freund, den Paul Blagos, meinen Co-Gründer, dann kennengelernt. Da haben wir dann sogar auch schon noch vor der Gründung mit ihm und seinem Team dann in seiner Gruppe schon angefangen. 2019 ist die Firma gegründet worden.
Was hat dich gejuckt oder was hat, wo du gesagt hast, das möchtest du ändern?
Einerseits habe ich diese Gründerwelt, Startup-Welt kennengelernt, lösungsorientiert zu sein. Mhm. Problem ist mühsam, Lösung ist cool. Das hat mir immer gedacht. Mhm. Und ich war davor viel mit Business Angels und so auch unterwegs und Gründern. Und das war inspirierend. Das Zweite war sicher auch das Unternehmertum meines Großvaters, das ich von klein auf miterlebt habe und auch nur in seinen Gedanken immer und wie wir dann was zusammenbasteln mussten und abgezeichnet haben. Wahrscheinlich hat mich das begleitet. Und warum das Thema? Das sind wirklich 2 Komponenten. Wir waren an einem See und haben dort direkt neben dem Platz, wo wir gelegen sind, wunderschöne Natur, diese lauten und stinkenden Autos gehabt. Das ist was, das, wo sich jeder gedacht hat, warum ist das jetzt so? Dahinter war aber ein Berg, also du konntest auch theoretisch, wenn du also investieren würdest, die Straße nicht weglegen können. Und wie schön wäre das, wenn das leise ist und nicht direkt stinkt. Und das Zweite ist auch dann sicher inhaltlich einfach diese Automobilbranche, in die ich eigentlich ein bisschen zufällig gekommen bin, dann tatsächlich aufgrund eines Unternehmens, wo wir eben diese Online-Sachen verkauft haben oder Autos schon online versucht haben zu verkaufen und wie viele Geschäftsmodelle, digitale Welten, einfacher Zugang aus User-Sicht dort noch nicht umgesetzt war. Bis zum Margenmodell insgesamt. Und da habe ich gedacht, das gibt es ja nicht. Da muss was Neues her, da kann man unglaublich viel machen und das Coole ist, in der Branche ist noch nicht passiert.
Erzähl vielleicht von dem Moment der Gründung. Mit wem hast du losgelegt? Nämlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Woran muss man denken? Was war dir wichtig? Vielleicht auch, was hast du vergessen?
Also die Gründung dann war in dieser Vereinbarung zwischen meinem Co-Gründer, das ist der Paul Blagos und ich, wo wir uns auf eine gemeinsame Idee zu dem Zeitpunkt geeinigt haben und dann natürlich auch auf den ganzen strukturellen bis zum rechtlichen Themen und auch in der Verteilung, wie wir das aufsetzen, welche Gelder dann benötigt werden und. Und wer bringt was ein und wer kann was mitbringen? Das ist sicher so das wesentlichste Gefühlte dann gewesen in der Gründung. Für mich war immer das Wichtigste das Team. Mhm. Mit wem arbeitet man hier zusammen? Mhm. Tagtäglich. Und das wird eine super intensive Reise. Mhm. Das ist klar, das habe ich aus den Gesprächen davor mit vielen gehört. Und da ist immer ein wesentlicher Aspekt gewesen, wie ticken die Leute für mich? Mhm. Und wer kann und hat diese Freude, so wie ich, dieser gemeinsamen Idee dann weiter zu folgen und diese unendliche Ausdauer an den Tag zu legen. Das ist sicher das, was mich am meisten immer, was ich mich immer gefragt habe, passt das? Passt das auch auf der Werteebene? Passt das im Zugang? Und das war eins der wesentlichen Dinge, weil ich glaube, sonst kannst du fast gar nicht alles, weil du sagst, was man vergessen hat. Du kannst so vieles gar nicht auch rechtlich schon in etwas gießen, weil du noch in Situationen kommen wirst, die du davor nicht einmal bedacht haben hättest können.
Wie muss jemand ticken, dass du sagst, den hättest du gern bei dir im Team oder nicht?
Also eine Zeit lang bin ich ein bisschen auf der Schaufel dann gesessen oder wie gesagt, eine Zeit lang haben sie mich auf der Schaufel gehabt, weil ich immer das Wort Flow verwendet habe. Mhm. Inzwischen habe ich es dann versucht, aufgrund der vielen Kommentare ein bisschen zu reduzieren. Aber das ist für mich immer so dieses Entscheidende. Es muss ein fachliches Verständnis da sein, es muss dieses gewisse Klicken da sein und in Wirklichkeit diese Positivität, Lösungen zu finden, so wie ich es gesagt habe. Wenn jemand herkommt und sagt, was es alles für Probleme gibt und dann womöglich noch jammert und so weiter, dann habe ich gewusst, das kostet so viel Reibung am Weg, dass das nicht das Richtige sein kann. Und darauf habe ich eigentlich immer geschaut. Und was auch für mich ganz wichtig ist, ist immer, dass es ein Gegenüber ist. Ein authentisches Gegenüber, ein gemeinsam und ja.
Was waren so die ersten ein, zwei, drei Leute, die ihr euch als Gründungsteam oder du sozusagen ins Team geholt hast? Was waren die ersten Aufgaben, wo du gesagt hast, will ich weniger oder nicht mehr selber machen?
Ich habe gewusst, digital, IT ist eins der wesentlichen Themen, auch schon aufgrund meiner Vorerfahrung in dieser alten Firma. Da habe ich den Michi eigentlich als einen der ersten auch kennengelernt. Mhm. Das zweite war ein anderer Paul auch noch, der einfach ein Auto-Freak war. Und dann eben eigentlich sehr schnell den Christian Clerici, der auch Auto-Expertise, Mobilitätsexpertise, weil der Kies ging ja weit darüber hinaus. Und dann auch den Daniel Hammel sehr schnell, der einfach schon Elektromobilität gefahren ist, de facto, wo noch niemand das überhaupt formulieren konnte. Und dann dieses Unternehmertum in Pauli Blagos, der einfach aus seiner Mobilitäts-, in Kinderschuhen-Welt kommend, aus seiner Mobilitätswelt kommend, das mitgebracht hat, was dann noch zusätzlich einfach notwendig war. Und das war so eigentlich diese allererste Truppe, die wir angefangen
also
haben
und gestartet haben.
Genau, eine Handvoll und de facto auch nie nur einer alleine oder nur der Paul und ich oder so, sondern es war immer ein Sparring an Leuten, wo auch alle, also gerade die ich auch genannt habe, immer noch dabei sind. Dann sehr schnell auch Leute dazugekommen sind, weil wir haben gewusst, wir brauchen jemanden, der eben auch diese ganze User Marketingwelt, Erlebniswelt kennt. Das war die Kathi Wirth, das ist dann auch aus dem ganzen Operativen, die Silvia Untere. Also wie gesagt, es sind, und natürlich die Christine, die gekommen ist, auch selbst aus einem Autohaus, aus der Familie. Ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen, aber man sieht, es ist, und das war auch bei uns immer so, immer eine Teamleistung. Und wir sind auch immer gesessen, gemeinsam, haben viel gemeinsam gesprochen und in diesem Flow-Moment, jeder spielt sich inspirierend die Dinge zu, sind eigentlich die Sachen dann nachher entstanden.
Du gestattest trotzdem die Frage, wie gelingt dir Führung in dem Kontext? Also vorgehen, auch Entscheidungen treffen, vielleicht auch Ressourcen verteilen. Ich nehme an, auch bei euch begrenzt. Wie handelst du das?
Ich habe immer versucht, wenn ich Entscheidungen getroffen habe, noch einmal zu sagen, passt das zu meinem Wertemodell und meinem Zugang? Folgt das den Plänen? Wie viele gemeinsame Nenner? Also wie viele gibt es auch, die das so unterstützen? Und habe dann immer auch versucht, schnell Entscheidungen zu treffen. Das ist so ein bisschen meine Rolle gewesen. Das andere war, dass für mich wichtig war, dass wir keine Expertise auslassen und die Sachen uns anhören oder ich mir vor allem versucht habe anzuhören, weil ich glaube nur, selber kann man nie auslernen. Es gibt so viel zu erreichen und zu erfahren. Und da war immer die Idee, das Beste auf den Tisch zu holen. Ja, die Frage ist, wie definiert sich ein Leader? Ja, wer folgt einem Leader, wer folgt einem Leader nicht?
Also das ist ein bisschen die anknüpfende Frage. Viele sagen ja, man braucht, um erfolgreich zu sein, das Unternehmen, mal als Leader, man braucht eine Vision, eine Mission, ein größeres Ziel, aber man muss natürlich auch Geld verdienen. Ja? Oder zumindest in den meisten Fällen müssen das Unternehmen. Und mir würde natürlich interessieren, auch vor dem Hintergrund, dass viele gerade von Purpose-Driven etc. sprechen, wie wichtig ist das für euch, wie wichtig ist das auch für dich persönlich?
Ganz wichtig. Also überhaupt, ich betrachte das als, also mein Ökosystem, mit dem ich mich jeden Tag beschäftige, definiert ja auch meinen Durchschnitt. Das ist ja diese klassische Sage und das sehe ich ganz klar und ist auch so. Und das Team ist eine Überzeugung von mir, weil ich habe so viel Lebenszeit bis jetzt gehabt und so viel Wissen und Erfahrungen dort gehabt. Das zu vereinen ist das Wesentliche. Das zweite ist Stakeholder Management. Ja, ganz intensiv mit vielen Leuten sprechen, um ein gemeinsames Bild zu formen. Weil einer die Erfahrung gemacht, denkt jetzt vom einen und dann der andere. Das ist das. Und die wesentlichste Komponente ist für mich das Vertrauen. Gerade wenn die Firma so extrem schnell wächst, dann muss ja jeder agieren. Hoffentlich in diesem Werterahmenmodell, das wir übrigens als Firma auch als Fair, Easy, Changing, Caring sehr früh definiert haben, sogar noch vor der Gründung und dann das fertig gemacht haben während der Gründung, ganze Marke darauf aufgebaut haben. Also das heißt, auch das etwas schon als Grundstein. aber vor allem dann das Vertrauen, dass der andere sein Bestes gibt, dass der andere mit auf der Reise ist, dass alle an einem Strang ziehen, ist, glaube ich, das, was ich versucht habe, immer richtig zu stellen. Und damit auch jeden so abzuholen, dass er mit einem Happy Smile, weil wir heißen inzwischen Vibe, Happy Vibe, mit einem Happy Smile rausgeht. Das war zumindest immer so mein persönliches Ziel und definiert auch meinen Erfolg dann.
Wann hast du den Eindruck gehabt, boah, das kann was werden? Und woran hast du es festgemacht?
Ganz simpel. Zwei Sachen. Eins, wie wir marktübliche Gehälter angefangen haben zu bezahlen. Und zwei, wie wir Break-Even erreicht haben.
Gute Antwort, klare Antwort hilft, glaube ich, allen, die zuhören. Ne? Also das ist. Wann hast du das Gefühl gehabt, ob das gelingt nicht? Wann waren Momente, wo du gezweifelt hast? Wo du gedacht hast, boah, vielleicht zu groß, vielleicht zu früh.
Ich habe immer überlegt, welche Lösung ist die nächste? Und ich nehme gerne Challenges an, und wenn sie noch zu Tag sind. Aber ich wusste immer, dass es wieder eine Lösung geben wird. Und dieses Urvertrauen vielleicht auch habe ich irgendwie, das habe ich immer gehalten. Und das war sicher eines der wesentlichen Dinge. Ja. Wenn du mit Zweifel meinst, wenn man dann in Situationen kommt, wo man nicht weiß, links oder rechts oder so, ja, dann war es immer... Sparringpartner dann zu haben, intern, extern, ganz unterschiedlich, wo ich offen, authentisch kommuniziere, denen ich vertraue und die mir dann eben gesagt haben, wie sie es bis jetzt gehandelt haben oder wie sie es jetzt sehen, auch von außen eine neutrale Sichtweise, ganz egal, ob das jetzt Familie ist, intim oder auch ganz extern, bis zu professionellen Coaches, die man dann eben um den Input fragt. Ja.
Gibt es Dinge, die du jetzt im Nachhinein, oder bist du halt da schon seit 4, 5 Jahren mittendrin, statt nur dabei, falsch gemacht hast? Oder gibt es das, wo du sagst, kann dem Team gegenüber, aber kann natürlich auch der Organisation, der Firma insgesamt gegenüber sein, wo du sagst, puh, sollte man aufpassen. Hätte ich besser wissen müssen vielleicht.
Dieses Ziel, immer noch weiterzukommen und so, das ist schon was mich auch treibt. Ich versuche schon auch im Jetzt zu leben, weil sonst wirst du wahnsinnig und versuchst die Momente zu realisieren. Also das Jetzt-Leben, glaube ich, ist ganz wichtig. Dann, wenn es um dieses Unternehmer-Wirtschaftsdasein kommt, hätte ich sicher noch mehr Pausen auch einlegen können, um da noch klarer, aus mehr Ruhe zu verstehen, wo sind noch tiefer die Needs, auch bei den Menschen vor allem oder auch eben, das ist nicht nur dieses KPI-driven neben, wie setzt du die Kultur dann auch richtig um, wie setzt du die Werte dann richtig um, was bedeutet das jetzt nicht nur, weil wir uns intensiv in den Prozess geeinigt haben, was sind die Werte, sondern auch, leben wir sie tagtäglich, wo hätten wir jemanden früher vielleicht die Reise auch trennen müssen, wo hätten wir länger dranbleiben können, das sind immer wieder Überlegungen, ist das Team richtig, stimmt der Vibe, wo man noch viel mehr Aufmerksamkeit hingeben kann und ich glaube gar nicht genug hingeben könnte. Also diese Prioritäten würde ich jetzt vielleicht anders setzen. Das andere, was ich auch noch bei uns eine ganz lustige Entwicklung ist, wer ist der Investor? Das heißt, welche Gelder hast du zu welchem Zeitpunkt? Weil wir haben am Anfang, und das war auch ein bisschen immer meine Überzeugung, einen VC mit an Bord zu haben, die ja dann auch oft viele Deals machen, vielleicht auch aus Closing-Themen, also das heißt, dass ein VC zum Beispiel ja auch seine Perioden hat oder seine Fonds die Perioden hat. Da habe ich mir gedacht, wenn das nicht dann im richtigen Zeitpunkt ist, dann hat das gar nichts mit dir als Unternehmen zu tun, dass sie vielleicht nicht mehr nachschießen oder eben eine breite Streuung haben und dann andere gerade aufgrund der Marktentwicklungen sind. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, das Commitment würde mir dann zu stark fehlen. Da sind wir toll aufgestellt, weil wir Familienunternehmer, echte Unternehmer als Investoren dahinter haben, die auch finanziell Möglichkeiten haben und auch ganz klar auf ihre Returns schauen, aber nicht in dieser oft sehr kurzfristigen VC-Art agieren müssen. Und noch viel mehr auch, glaube ich, an Werten und der Nachhaltigkeit interessiert sind, allein nur aufgrund des Settings. Und wir haben dann wir sind nicht klassische Series gegangen. Wir haben schon bei Gründung Millioneninvestment wirklich drin gehabt, wir mussten Cash, die Autos bezahlen. Mhm. Das sind alles Steps, die nicht klassisch Unternehmenswachstumsentwicklungen sind und wo ich glaube, dass ich da früher auch noch doch strukturiertere Institutionen als Investor reingeholt hätte.
In Teil 2 hören wir von Lisa, warum für sie Fokus ein sehr wichtiges Element der Positionierung ist und wie sie diesen Fokus lebt. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald.